Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Und wir schließen inhaltlich gleich an die Kulturfragen, denn nach dem Messerangriff in Solingen werden in der Debatte um Migration und Asyl Bilder benutzt, die mit der Realität wenig gemeinsam haben. Dazu gleich ein Gespräch mit der Kulturanthropologin Sabine Hess. Außerdem die erste posthume Ausstellung mit Werken des französischen Malers Maurice de Vlaminck, und der Regisseur Frank Castorf hat in Berlin Hans Fallada inszeniert. Zuerst aber nach Brandenburg, wo nächste Woche Sonntag ein neuer Landtag gewählt wird. Das Wahljahr spiegelt sich auch im Programm des Filmfestivals Film ohne Grenzen in Bad Saarow am Scharmützelsee, das heute zu Ende geht. Die 12. Ausgabe will in Dokumentationen und Filmen, aber auch in Lesungen grundsätzlich die Möglichkeiten des Zusammenlebens thematisieren. Gezeigt wurden unter anderem eine Doku über den im Februar in Haft gestorbenen russischen Oppositionellen Alexei Nawalny und Andreas Dresens Spielfilm über die NS-Widerstandskämpferin Hilde Koppi. Für uns hat sich Filmkritiker Wolfgang Martin Hamdorf auf dem Film ohne Grenzen Festival umgesehen, das von Publizist Michel Friedmann eröffnet wurde.
Und ich finde es so großartig, dass dieses Festival der Vielfalt verbunden ist. Und viele Menschen sagen, es gibt zu viel Vielfalt und diese Vielfalt überfordert uns und diese Vielfalt ist gefährlich und macht uns Angst. Ich würde gern darauf antworten, dass ich vor der Vielfalt der Menschen noch nie Angst hatte, aber von ihrer Einfalt.
Einfalt und Angst, die sich, so Michel Friedmann, direkt auf die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ausgewirkt hätten. Hass, so der 68-Jährige, sei aber keine Meinung, sondern pure Gewalt.
Auch da will ich nur sagen, das gilt auch für Brandenburg. Sollte hier die Partei des Hasses mitregieren, kann keiner mehr sicher sein, ob es dieses Festival noch geben wird. Und ich kann nur sagen, umso mehr bin ich glücklich, heute hier zu sein und zu sehen, das gibt es.
Das Festival am Eibenhof, am Ufer des Scharmützelsees, ist gut besucht, die Stimmung angeregt. Kinogänger und Filmschaffende stehen eng beieinander, man redet über Film und über Politik. Mit dabei Andreas Dresen. Der Regisseur zeigt hier seinen neuesten Film »In Liebe, eure Hilde« über die Widerstandskämpferin Hilde Koppi. Das Drama um junge Menschen im Kampf gegen das NS-Regime stellt die immer aktuelle Frage nach Zivilcourage und Widerstand, sagt Dresen.
Trotzdem darf so ein Film nicht tagesaktuell sein, finde ich. Er muss auch für Menschen in 5 oder in 10 Jahren noch eine Nachricht beinhalten und die muss auch größer sein, finde ich, als unser deutscher Horizont.
Denn es geht in Bad Saarow nicht darum, aktuelle Schlagzeilen zu illustrieren. Aber wie weit beeinflussen die Schlagzeilen vom Aufschwung der Rechtsradikalen das Festival? Susanne Syrmund, die Festivalleiterin, hat Film ohne Grenzen vor 13 Jahren gegründet.
Natürlich sind wir bedrückt über das, was wir in Thüringen und Sachsen sehen. Aber was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dass Kultur keine Brandmauer, die viel besprochene Brandmauer in diesen Zeiten aufzieht, sondern dass wir jeden Menschen immer noch einladen, auch mit einer politisch anderen Gesinnung, denn das ist für uns auch gelebte Demokratie.
In einer Woche sind Wahlen in Brandenburg und der mögliche Sieg der AfD beschäftigt auch das Festival.
Wir machen uns Sorgen, wie ist eine Finanzierung, wenn eine rechtspopulistische Partei an den Start kommt? Werden dann völkische Ansprüche ausgelebt? Was ist das Erste, was man streichen wird? Im Zweifel ein Festival, was ohne Grenzen in seinem Titel hat. Also da muss man ja nicht besonders originell denken.
Aber auch ohne eine AfD-Regierung ist das Thema Grenzen brandaktuell geworden. Hier zeigt das Festival 2 Dokumentarfilme über junge Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Hanna Schigula begleitet in Denkste Puppe 4 junge Männer, die vor 10 Jahren als unbegleitete Minderjährige nach Deutschland kamen. Die aktuelle Entwicklung sehen sie mit großer Sorge, sagt Mustafa Gambini, einer der 4 Protagonisten.
Dass langsam die Lage sich einfach verschlechtert, dass die AfD mehr an die Macht kommt und dass die Freiheit geschränkt wird, dass wir keine Freiheit für die eigene Stimme haben. Also wir sind tatsächlich von unseren Ländern geflüchtet, weil wir da, dass uns fehlt, also dass wir keine Mitstimmungsrechte hatten.
Die jordanische Regisseurin Rand Bayrouti hat einen Film über den Alltag von 6 jungen Frauen, Flüchtlinge, im brandenburgischen Eberswalde gemacht. Migration, Integration und Diversität seien die Schlüsselthemen der deutschen Gesellschaft. Film müsse weit über die Medienschlagzeilen hinaus informieren, so Rand bei Ruti.
Wir müssen erinnern, dass Menschen aus Randgruppen auch Menschen sind. Bereitschaft wecken, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, zuzuhören und nicht nur Sympathie über Mitleid zu entwickeln. Wir müssen vermitteln, dass die Menschheit unendlich vielfältig ist. Filmfestivals wie dieses sind eine wichtige Plattform, um zuzuhören und miteinander zu reden.
Das Festival Film ohne Grenzen geht heute zu Ende, Wolfgang Martin Hamdorf berichtete. Was die jordanische Regisseurin Rand Bayrouti gerade sagte, dass es eine Bereitschaft brauche, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, das führt uns zum nächsten Thema, denn in der aktuellen Debatte um Migration und Asyl ist diese Bereitschaft schwer zu erkennen. Das Entsetzen nach der tödlichen Messerattacke in Solingen ist verständlich, auch das über Radikalisierungsprozesse im Netz. Eine nationale Notlage allerdings, wie sie CDU-Chef Friedrich Merz ausrufen will, können Rechtsexperten nicht erkennen. Zumal die Zahl der Menschen auf der Flucht in Deutschland geringer ist als 2023 und erst recht als 2015 und 16. Migration ist aber bei den drei Landtagswahlen in diesem Jahr eines der bestimmenden Themen bzw. bestimmenden Themen gewesen und wird es wohl auch bei den Bundestagswahlen in einem Jahr sein. Über populistische Zuschreibungen habe ich mit Sabine Hess gesprochen, Professorin am Institut für Kulturanthropologie an der Universität Göttingen. Sie ist dort auch Direktorin des Centers for Global Migration Studies. Wie stark, würden Sie sagen, weicht der Blick auf Flüchtlinge in Deutschland von der Realität ab? Welche Vorstellungen sind da dominant?
Die ganze Debatte, die sich gerade seit dem letzten Sommer vor allem wieder sehr intensiviert, spricht über 0,9% der europäischen Bevölkerung. Ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen. Die ganze Debatte über Flüchtlinge, die mittlerweile ja nicht mehr so genannt wird, sondern es wird immer nur noch von irregulärer Migration gesprochen, spricht über 0,9% der europäischen Bevölkerung. Und die scheint das große Problem zu sein in einem Europa, was sich sozusagen als Industriestandort, als führende demokratische Kraft in der Welt versteht, mit einem Wirtschaftswachstum, was aber gerade massiv strauchelt, und zwar strauchelt an der großen Frage einer sozialen, ökologischen Transformation.
Ich würde den Begriff der irregulären Migration einmal aufgreifen, weil auch Donatella di Cesare, die italienische Philosophin, diesen Begriff nimmt und sagt in ihrem Buch Philosophie der Migration, der Migrant wird als eine über dem souveränen Staat schwebende Gefahr dargestellt. Mhm. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, also wenn wir in die Vergangenheit zurückgucken, und das ist eigentlich das Tragische daran, dass das ja nicht eine Debatte ist, die jetzt erst seit 2015 so funktioniert, wie sie funktioniert, sondern sie lässt sich zurückfolgen. Jetzt bleiben wir mal bei Nachkriegsdeutschland bis in die 70er Jahre. Und wenn man das vergleicht, das waren dann erstmal 70 sogenannte Gastarbeitende, die die Grenze der Belastung markiert haben und wo die Grenze der Integrationsfähigkeit ausgerufen wurde. Und wir sehen eigentlich, dass seit den 70er Jahren ein massiver Problematisierungsdebatte am Start ist. Migration, obwohl sie immer gebraucht wurde, obwohl sie ja immer sozusagen massiver Wirtschaftsfaktor war und ja weiterhin Deutschland ganz aktiv, ganz brutal letztendlich eine Arbeitskräfte-Anwerbepolitik auch gleichzeitig fährt, gibt es immer politisch zugespitzt sozusagen in der Öffentlichkeit, wird über Migration als Problem dargestellt und immer sozusagen als mit dem Moment des Irregulären, des Illegalen, des Dunklen, des Gefährlichen. Und wir sehen ja auch immer wieder, und der islamistische Anschlag in Solingen war von daher natürlich irgendwie wie ein gefundenes Fressen für diese Debatte, weil es vor allem immer wieder damit funktioniert, Migration mit Kriminalität, mit Terrorismus zu verbinden. Und mittlerweile, wenn wir in Europa gucken, wird Migration mit Krieg, mit Kriegsbedrohung verbunden. Und die Menschen und ihre Schicksale und vor allem sozusagen das Moment der Nachkriegswelt, die Genfer Flüchtlingskonvention, im Wissen um den Holocaust, im Wissen um die Dramatik, dieses internationale Menschenrecht sozusagen formuliert hat, da sind wir mittlerweile ja meilenweit dran weg. Es wird nicht mehr der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Empathie, die ist gänzlich aus der Debatte verschwunden.
Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt, nämlich den wirklich rassistischen Zuschreibungen, auch die von Seiten einschlägiger Medien kommen, aber auch im Netz kursieren, wo von Flüchtlingen als Bestien oder Monstern gesprochen wird. Wieso verfängt das so?
Weil es eine lange Tradition hat. Also dieses Land ist ja nicht nur ganz spät, hat sich dazu bekannt, überhaupt Einwanderungsland zu sein. Und ganz spät hat es realisiert, dass wir mitten in einer postmigrantischen Gesellschaft leben, in einer Gesellschaft, die durch Jahrhunderte Migrationsprozesse geprägt ist und im Guten geprägt ist. Denn Migration ist letztendlich immer ein Demokratisierungsfaktor auch. Er bringt letztendlich immer mehr Rechte, wenn Migrantinnen aufstehen und für gleiche Bürgerinnenrechte kämpfen. Das wird aus der Debatte ja auch gänzlich herausgestrichen, dass eigentlich wir nicht nur die Wirtschaftskraft der Migration zu verdanken haben, sondern letztendlich eben auch sie zur Demokratisierung dieser postnationalsozialistischen und postkolonialen Gesellschaft beigetragen hat.
Ich würde gerne noch auf eine andere Begriffskategorie kommen, mit der auch die Politik durchaus operiert. Wenn Begriffe gebraucht werden wie Festung Europa, Grenzen dicht machen, abschieben, wie würden Sie das aus kulturwissenschaftlicher Sicht beurteilen?
Ich studiere gerade wieder die 90er Jahre, weil ich es so eklatant finde, wie gerade die Debatte, die Akteure, die gleichen Figuren, die gleichen Bilder sozusagen wieder benutzt werden wie Anfang der 90er Jahre, als die CDU, CSU, die SPD und dann auch die Grünen in den sogenannten Asylkompromiss mit hineingetrieben haben und das ja in einem Land, was gebrannt hat, wo Hunderte auf den Straßen teilweise über Tage standen und Flüchtlingsheime und andere Häuser abgefackelt haben. Und es ist frappierend, wie sozusagen 30 Jahre später nicht mehr ganz so krass, also es geht nicht mehr von Asylantenfluten zu sprechen, aber wir kommen schon wieder ganz nah dahin und vor allem die Vorstellung einer Festung Europa, die Vorstellung, wir könnten uns gegen den Rest der Welt über eine Militarisierung der Grenzen, über eine harte, feste Grenze verteidigen gegen all das Böse da draußen. Ich bin keine Anhängerin von Rollbacks und Geschichte wiederholt sich, aber es ist doch frappierend zu sehen, wie es keine scheinbar anderen Visionen gibt, keine anderen Lösungsideen gibt, mit den Herausforderungen, in der Tat den globalen Herausforderungen umzugehen, als im Sinne wieder von Festungsrhetorien, von Abschirmen. Und wir wissen alle, wir müssten Nordkorea werden, wenn es wirklich funktionieren sollte. Also wir wissen, und das ist, glaube ich, das Fatale, dass die CDU, dass ein Herrn Merz eigentlich Slogans in die Welt posaunt, von denen er zum einen weiß, dass sie nicht durchsetzbar sind, weil sie rechtswidrig sind, und zum anderen eigentlich alle wissen, und das zeigen auch die Migrationsforschung gerade in den letzten 30 Jahren, dass diese einfachen Vorstellungen, wie man mit diesen globalen Herausforderungen umgehen kann, dass sie noch nie gegriffen haben. Und das genau spult den Rechtsextremisten und den Rechtspopulisten natürlich massiv entgegen.
Es gibt ja aus kulturwissenschaftlicher Sicht eine interessante Koinzidenz, nämlich der Erfolg von Serien wie Transatlantic oder Büchern wie Marseille 1940 von Uwe Wittstock, in denen es um die Flucht von Intellektuellen vor den Nazis geht in Frankreich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und der Erfolg, der steht ja, könnte man interpretieren, durchaus auch für eine Anteilnahme an den Schicksalen von Hannah Arendt, Leon Feuchtwanger oder Anna Segers. Wieso die Anteilnahme hier und bei syrischen oder afghanischen Flüchtlingen heute nicht? Also haben wir sozusagen den Flüchtling erster Klasse und zweiter Klasse?
Na, vielleicht dürfen wir natürlich nicht diese doch immer noch großen Prozente der Menschen vergessen. Und das ist vielleicht auch eben gerade ein Medienproblem, dass die immer wieder vergessen werden, die natürlich weiterhin solidarisch mit Geflüchteten sind, die seit 2015 in den ehrenamtlichen Initiativen genau das leisten, was der Staat nicht leistet, Flüchtlinge zu begleiten, Flüchtlinge zu unterstützen. Und wir haben es natürlich auch im Januar, Februar gesehen, als ganz spontan Hunderttausende in Städten, wo wir es nicht vermutet haben, auf die Straße gegangen sind, als sie von dem Potsdam-Treffen und den Plänen der Remigration gehört haben. Ich glaube, vielleicht müssten wir gerade jetzt auch wieder die Mikrofone und die Kameras eben auch auf diese Initiativen richten und auf diese die postmigrantische Realität in dem Land, wo ja durchaus nicht nur nebeneinander friedlich gewohnt wird, sondern wo es solidarische Verhältnisse gibt, wo auch heute gerade viele junge Menschen sich empathisch zeigen und versuchen, Menschen zu unterstützen, ihre Rechte einzuklagen, ihr Leben zu fristen. Und von daher gibt es natürlich auch in Deutschland ein wohl etabliertes Theaterszene, eine Literaturszene, ganz großartige Bücher, auch nach 2015 ja selber von Menschen auf der Flucht geschrieben. Wenn wir Filme zeigen, dann ist der Saal schon auch voll. Vielleicht müssen wir gerade auch diese andere Realität wieder stärker gegen den Rechtsruck setzen und schauen, dass wir diese Realität in, auch in Orte und in Gegenden bringen, wo diese Menschen sehr vereinzelt mittlerweile sind und wo sie eigentlich ihre Unterstützung brauchen.
Sagt die Migrationsforscherin Sabine Hess von der Universität Göttingen zum Thema Populismus und Migration. Wie man negative Bilder, wie man tiefen Hass in der Bevölkerung verankert, das wussten die Nationalsozialisten ziemlich gut. Ihre Propagandamaschinerie sorgte für hysterische Massen, die auch dann noch an Hitler glaubten, als Europa durch Krieg und Vernichtung der Hölle glich. Als Hans Faller da 1932 seinen Roman »Kleiner Mann, was nun?« veröffentlichte, war die Weimarer Republik durch die Weltwirtschaftskrise und den Aufstieg der NSDAP schon sehr brüchig. Der ehemalige Volksbühnenintendant Frank Castorf hat Falladas Roman nun am Berliner Ensemble auf die Bühne gebracht. Welche Schlüsse er aus dieser Geschichte für die Gegenwart zieht, das weiß Eberhard Spreng.
Eine leere Bühne mit lauter kuriosen Gestalten in glitzernden Showkostümen. Die gehen erst einmal zur rückseitigen Bühnenwand, zerren ein gewaltiges rotes Seidentuch herunter und tragen es von der Bühne. Das kann man als eine rote Fahne verstehen, als ideologische Einfärbung, mit denen diese Menschen nicht in Berührung kommen wollen und die sie doch während 5,5 langer Stunden nicht mehr loslässt. Hans Fallada erzählt in seinem Roman von einem Pärchen, das trotz der Überlebenskämpfe in der Weltwirtschaftskrise und der sterbenden Weimarer Republik am kleinen privaten Glück festhalten will. Frank Castorfs Verfahren bestand ja fast immer schon darin, die erzählten fiktionalen Geschichten den Lebenswirklichkeiten ihrer Autorinnen und Autoren zu konfrontieren. Hier erzählt er zu Beginn der Aufführung von Hans Falladas psychischer Instabilität und seiner Drogenabhängigkeit.
Ich hab so
In dem Song des Schweizer Singer-Songwriters Faber gipfelt Castorfs Einführung in die Psycholandschaft des Rudolf Dietzen, der unter dem Pseudonym Hans Fallada berühmt wurde und Zeit seines Lebens Morphinist war. Andreas Döhler schlüpft an dem langen Abend in die Haut des Autors. Auch Hans Falladas Romanprotagonist ist eine vielschichtige, ja brüchige Gestalt und wird im Wechsel von mehreren Darstellern verkörpert. Zunächst von einem Maximilian Diele, der mit großen Augen eine Welt bestaunt, die sich ihm nicht erklärt, und dann von einem Jonathan Kempf, der an der Seite seiner naiven Frau mit mühsam unterdrückter Wut sein privates Glück durchsetzen will.
Lämmchen, Lämmchen, bitte, bitte, weine doch nicht, bitte! Lämmchen, du liebste aller Frauen.
Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wo wir hier sind. Ich meine, guck dich doch mal um, was ist denn das?
Nach seiner Entlassung aus seiner Arbeit in der Provinz hat es Johannes Pinneberg und sein Lämmchen genannte Frau in den Moloch Berlin verschlagen, der sich den Videokameras als ein kunterbunt stylisches Spiegelkabinett präsentiert. Wir sehen das nur auf eine Videoleinwand projiziert. Castorfs exzellentes Kamerateam leistet auch hier wieder mit präzis kadrierten, markant ausgeleuchteten Bildern Erstaunliches. Ebenfalls nur auf den Leinwänden erleben wir finstere Szenen, die in der Untertechnik des Berliner Ensembles aufgenommen werden. Große Laufrollen sind da aufgestapelt, die Drehbühne sei auf ihnen gerollt, so sagt der Regisseur im Programmheft. Helene Weigel habe sie 1950 der Roten Armee abgeschwatzt, wo sie im T-34-Panzer montiert gewesen seien. Eine Schlüsselszene aus Heiner Müllers Die Schlacht erzählt, was Kleinbürger wie Pinneberg historisch erwartet. Ein Gedankenfaden unter vielen anderen, die unverbunden bleiben. So wird die Aufführung zur Themensammlung, zur bildmächtigen Politrevue mit zahlreichen musikalischen Einlagen von Tonsteine Scherben bis zu Ernst Buschs Lied von der Chamara-Front, die eine blutige Schlacht des Spanischen Krieges besingt. Christophs Themenabend »Der kleine Mann und die Weltpolitik« stützt sich auf ein exzellentes Ensemble, bei denen auch die beiden Lämpchendarstellerinnen Pauline Knof und vor allem Maeve Matelka überzeugen. Eine Entdeckung ist Artemis Kalkidou. Wie ein in die Enge getriebenes Tier kämpft sie für ihre Existenz, ein Musterbeispiel für die expressionistische Spielweise, mit der Castorf hier einem bis zur Seelenkälte ausgenüchterten Sprachwerk begegnet, das man literaturgeschichtlich gerne der neuen Sachlichkeit zurechnet. Der Regisseur erzählt, und dies eher erfolgreich, von der Dialektik von Autor und Werk. Eher weniger erhellend ist die Dialektik von Stoff und Weltgeschichte, denn die wirkt wie eine Neuauflage von Castorf-Abenden der vergangenen Jahrzehnte. Auch hier wieder sollen Heiner Müllereske Denkmuster die Welt erklären. Aber hat diese sich im Schatten des Ukraine-Krieges nicht völlig verändert? Und verändert dies nicht auch unseren Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts? Etwas verwirrt und etwas unbehaglich verlässt man das Theater in die kalte Berliner Nachtluft.
Kleiner Mann, was nun von Hans Fallada in einer Inszenierung von Frank Castorf am Berliner Ensemble Eberhard Spreng berichtete. Die Deutsche Bahn wird seit vielen Jahren für fast alle Übel in der Welt verantwortlich gemacht. Aber dass Zugfahren das Leben auch positiv verändern kann, das hätte der französische Maler Maurice de Flamenc eindeutig bejaht. Aber gut, es geht ja auch um Zugfahren in Frankreich. Bei dieser Gelegenheit trafen de Flamenc und der Künstler André Derain im Jahr 1900 zum ersten Mal aufeinander, sprachen über Kunst und wurden Freunde fürs Leben. Ohne Derain wären die Dinge vielleicht anders verlaufen, denn er überzeugte de Flamenc, Maler zu werden. Das Museum Barberini in Potsdam zeigt nun die erste große Einzelausstellung nach dem Tod von Maurice de Flamenc 1958. Unter dem Titel »Rebell der Moderne« werden mehr als 70 Werke des Fauvisten gezeigt. Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen.
Gleich am Eingang zum ersten Teil der Ausstellung grüßt einer der Meilensteine von Maurice de Flamencs Werk, sein radikaler Aufschlag zum 20. Jahrhundert. An der Bar, das Porträt einer Prostituierten aus dem Jahr 1900, trommelt für einen neuen Anspruch der Malerei. Das ungestüm und dick aufgetragene Tintenschwarz der nächtlichen Straße im Hintergrund, das Weiß des Kleides und des Gesichtes der Frau, das Goldbraun ihrer Haare, das sich im abgewetzten Holz der Theke fortsetzt und das Blutrot ihrer Lippen, dem die welke Rose an ihrem Kleid und das überdimensional große rote Getränk auf der Bar antworten. Das ganze Bild in vier Farbtönen, mehr ein Naturereignis als ein Porträt.
Dieses positive Bild vom Bürgertum, wie das beim Impressionismus ist, dass das so dazugehört, dass das die ersten bürgerlichen Sammler sind, dass die Freizeitvergnügen und diese neuen Freiheiten da sich erarbeitet haben und auch die Industrie mit aufbauen. Dieses Positive, das ist hier schon völlig abgewaschen, inszeniert sich so als Bürgerschreck.
Sagt Ortrud Westheider, die Direktorin des Museums Barberini in Potsdam. De Flamenc hält nach eigenem Bekunden nicht allzu viel vom Beruf des Künstlers, zu bürgerlich, zu angepasst. Als überzeugter Anarchist entwickelt er sich mit der Zeit zum Zivilisationskritiker gegen die Industrialisierung, gegen den Kapitalismus, gegen das bürgerliche Herrschaftsmodell. Der Kunstkritiker Louis Vossel bezeichnet seine Gemälde auf dem Pariser Herbstsalon von 1905 als eine Malerei von Fauves, von wilden Tieren. Das war damals noch nicht als Kompliment gemeint und wurde doch für de Flamenc zum Ehrentitel. Seitdem nannten sich Maler wie er Fauvisten. Es war die Freundschaft mit André Derain, durch die er in der Malerei eine Art Ästhetik des Widerstandes entdeckt zu haben glaubte, die Unverfügbarkeit des inneren Ausdrucks und der Farben. Das erinnert in vielem auch an das Selbstbild der deutschen Expressionisten.
Das ist ja eigentlich das Aufregende. 1905 wird in Dresden die Brücke gegründet und in Paris gibt es auf dem Herbstsalon dann diese Aufregung um die Fauvisten. Und sowohl die grellen Farben als auch die Van Gogh-Rezeption, als auch dieses ellenbogenartige, wir wollen der Jugend eine Stimme geben, in der Selbstbeschreibung auch der wilden Jugend, da gibt es unheimlich interessante Verbindungen.
Aber de Flamenc lässt sich nicht so einfach auf einen bestimmten Stil festlegen. Ähnlich wie Cézanne unermüdlich die Montagne Sainte-Victoire in der Provence immer wieder neu malte, so widmet sich de Flamenc 20 Jahre später den Flusslandschaften der Seine bei Chatou, 10 Kilometer westlich von Paris. 1905 malt er das Sonnenlicht auf dem Wasser mit flockigem, dickem Farbauftrag wie Wolken. 1906-7 die Eisenbahnbrücke bei Chatou mit mächtigen, sehr flächigen Stützpfeilern, die auf einer glatten Fläche des Wassers aufzuruhen scheinen. Dasselbe Motiv aus demselben Jahr zeigt dann die Wasserfläche kubistisch hochgeklappt in die senkrechte Bildebene und 1908 in mehreren Perspektiven gleichzeitig. Monet, Cézanne, Van Gogh, völlig gegensätzliche Bildauffassungen, wechseln sich in dieser Zeit bei de Flamenc ab, manchmal sogar in einzelnen Bildern. Mitunter scheint er nur noch einen kleinen Schritt von der Abstraktion entfernt zu sein, ähnlich wie Kandinsky zur selben Zeit. Am Ende aber bleibt de Flamenc der Gegenständlichkeit treu. Damit zeigt diese überaus sehenswerte Ausstellung einen Missing Link in der immer noch oft als Heldengeschichte dargebotenen avantgardistischen Malerei. De Flamencs Malerei ist stilistisch keineswegs unerschütterlich progressiv, sein Stil schwankend, improvisiert und verletzlich. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wandelt er sich zunehmend ins Atmosphärische und Unheimliche. Düstere Landschaftsszenarien dominieren. Sein Spätwerk schließlich zitiert berühmte Bildmotive der Impressionisten wieder neu, wie Monets Heuschober im goldenen Abendlicht, zeigt sie jedoch nun unter einem schwarzen Gewitterhimmel und wendet sie so zum Abbild der Depression.
Carsten Probst über Maurice de Flamenc im Museum Barberini in Potsdam. Zum Tod des libanesischen Schriftstellers Elias Khoury jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski.
Er war einer der wichtigsten Autoren aus dem Libanon und galt als eine der führenden Stimmen der arabischen Literatur. Elias Khoury feierte mit dem Roman »Der kleine Berg« 1977 seinen ersten literarischen Erfolg. International gefeiert wurde er für »Das Tor zur Sonne« 1998. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. In vielen Büchern setzte er sich für die Palästinenser und deren Forderungen nach einem eigenen Staat ein und er verurteilte den Siedlungsbau Israels. Auch die Schrecken des 15-jährigen Bürgerkriegs in seinem Heimatland Libanon beschäftigen Khoury.
Erstens träume ich vom Frieden nach dem langen Krieg. Zweitens, dass wir eine demokratische und gerechte Gesellschaft aufbauen. Wir leben in einer sehr verrohten Welt. Thatcher und Reagan haben unserer Zeit ihren Stempel aufgedrückt. Der brutale Kapitalismus löscht die Gerechtigkeit aus. Die Suche nach Gerechtigkeit ist aber genau die Idee, die die menschliche Geschichte immer in Gang gehalten
hat. Elias Khoury lehrte unter anderem an der Columbia University und er arbeitete bis zuletzt als Journalist. Er wurde 76 Jahre alt. Im Alter von nur 29 Jahren ist die Balletttänzerin Michaela Mabinti de Prince gestorben. Die aus Sierra Leone stammende und in den USA adoptierte schwarze Künstlerin galt als eine der talentiertesten Tänzerinnen ihrer Generation. Ihr Repertoire reichte vom Boston Ballet bis zu Musikvideos der US-Sängerin Beyoncé. Sie war die jüngste Solotänzerin des Dance Theater of Harlem. Die Todesursache von The Prince ist öffentlich nicht bekannt. In diesen Tagen ist der Schriftstellerverband Pen Berlin in zahlreichen Brandenburger Städten unterwegs mit seiner Gesprächsreihe »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen«. Dort sollen Menschen aus Literatur, Medien und Kunstszene offen über den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland sprechen, Kultur heute berichtete. Mitorganisator der Gesprächsreihe ist der Brandenburgische Literaturrat. Dessen Geschäftsführerin Friederike Frach zeigte sich im Deutschlandfunk-Interview besorgt wegen des Drucks von Seiten der AfD auf die Kulturszene.
Ich habe hier vor Augen eine Drucksache der AfD-Fraktion im Landtag, die auf den Anschlag am 23. August in Solingen reagiert. Und da ist es so, dass explizit das Aktionsbündnis Tolerantes Brandenburg, was nämlich unter anderem auch diese Pen-Reihe mitfinanziert, dass das unverzüglich zu beenden ist und daraus resultierende finanzielle Zuwendungen eingestellt werden sollen. Und das macht uns schon betroffen,
sagte Friederike Frach. Das Gespräch finden Sie zum Nachhören in der Deutschlandfunk-App.
Das waren die Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjawski. In den Informationen am Abend gleich mehr zur dramatischen Hochwasserlage in Polen, Tschechien und in Österreich. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.